Gelobt sei der Herr, unser Gott. Liebe Geschwister, ich möchte euch bitten, im Folgenden die Bibel gemeinsam mit mir zu öffnen bei 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2, von wo ich einen einzigen Vers lesen möchte. Und zwar Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Amen. Für all diejenigen, die aufgeschlagen haben in ihren rumänischen Übersetzungen, die haben festgestellt, dass der Wortlaut ein bisschen anders ist. Auf Rumänisch heißt es: Cinstea aceasta dar este pentru voi care ați crezut. Das Wort, das hier im Rumänischen mit Cinste übersetzt wird und im Deutschen mit Kostbarkeit, wird übersetzt aus dem griechischen Wort Timae. Und das kann sowohl mit Cinste oder Ehre übersetzt werden, als auch mit Kostbarkeit. Ich sage dies, damit niemand Anstoß nimmt an der Formulierung des deutschen Textes. Kostbarkeit. Woran denken wir, wenn wir das Wort kostbar hören? Manche denken vielleicht an Gold, an Oberklasse-Autos, an Villen, an Geld oder an vielen anderen Dingen. Aber heute wollen wir über etwas sprechen, das so kostbar ist, dass es unsere gesamten Vorstellungen von Kostbarkeit bei weitem übersteigt. Wir wollen heute sprechen über Jesus Christus, und zwar über die Kostbarkeit Jesu Christi. Die Kostbarkeit Jesu Christi. Und bezogen auf diese Kostbarkeit wollen wir heute drei Fragen beantworten in Bezug auf die Kostbarkeit Jesu Christi. Und die erste Frage, auf die wir eine Antwort geben möchten oder finden möchten, ist: Für wen ist Jesus Christus kostbar? Für wen ist Jesus Christus kostbar? Nun, aus unserem Text hier lesen wir: Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die, die glauben, für die, die bereits gläubig geworden sind. In Vers 4 lesen wir Folgendes: Da ihr nun zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Hier ist nicht die Rede von jemandem, der zu Jesus Christus kommt, um neues Leben zu erlangen, um seine Sünden zu bekennen. Hier ist nicht die Rede von jemandem, der sich bekehrt. In Kapitel 1 hat Petrus über die Bekehrung und über die Wiedergeburt gesprochen. Ebenfalls in Kapitel 1 hat er anschließend über die Heiligung gesprochen. In Kapitel 2, in den ersten paar Versen, hat er gesprochen über das Wachsen im Glauben, das geschieht durch das Wort Gottes. Und hier sehen wir nun den Christen, der bereits bekehrt ist, der zu Jesus Christus kommt, dem lebendigen Stein, um auf ihm etwas aufzuerbauen, um ein heiliges Leben auf Jesus Christus zu bauen. Das ist der Kontext, in dem uns dies hier gesagt wird. Baue ein heiliges Leben auf den Sand der Selbstentschlossenheit, des Ehrgeizes, menschlicher Weisheit oder anderer Dinge, und es wird alles schön und gut sein, solange bis der erste Sturm und das erste Gewitter kommt und das Haus stürzt ein und sein Fall ist groß. Aber baue ein heiliges Leben auf Christus, den Felsen, auf seinem göttlichen Anspruch, auf sein Vorbild, das er uns gegeben hat, so kann kommen, was wolle. Sei es der Sturm, sei es der Platzregen oder sonst etwas anderes, das Haus steht fest. Es ist manchmal vielleicht verwittert, es ist manchmal geschwächt, aber es stürzt nicht ein. Vom Gläubigen wird die Kostbarkeit Jesu Christi erkannt. Die Kostbarkeit Jesu Christi wird vom Gläubigen erkannt. Wie wird sie erkannt? Der Gläubige beginnt mit einem Akt des Glaubens und beschließt, an Jesus Christus zu glauben und ihm zu vertrauen. Er tut es aber nicht nur einmal in der Vergangenheit, sondern er glaubt in der Gegenwart, er fährt damit fort. Glauben heißt Vertrauen, und er vertraut auch weiterhin Jesus Christus, erstens was die Errettung betrifft und die Sühnung seiner Sünden, die damals in der Vergangenheit geschah, und er vertraut ihm auch, was die Nachfolge betrifft. Er vertraut ihm, was die Nachfolge betrifft, und unterwirft sein gesamtes Leben, jeden Aspekt seines Lebens unter dem Willen und unter dem Wort Jesu Christi. Und in diesem Prozess erkennt der Gläubige, dass Jesus Christus kostbar ist. Warum? Weil aus ihm die Kraft kommt, die wir brauchen, um das christliche Leben, ein heiliges Leben führen zu können. Vom Gläubigen wird die Kostbarkeit genossen. Je höher ein Mensch gebildet ist, je mehr Schule er hat, je mehr Kultur er hat, desto höher werden seine Ansprüche, was was seine Stimulierung betrifft, desto höher werden seine Ansprüche, was den Genuss betrifft. Der gebildete Mensch kann sich nicht mehr am Trivialen erfreuen, deswegen genießt er Literatur und Kunst und andere Dinge, weil er höher gebildet ist. Nun, wir als Christen sind neue Wesen geworden in Christus. Er hat ein übernatürliches Werk in uns getan, hat uns zu neuen Wesen, zu geistlichen, lebendigen Wesen gemacht. Und nun können wir uns, wenn wir neue Wesen sind in Christus, nicht mehr erfreuen am Profanen, am Weltlichen, sondern wir erfreuen uns und genießen Jesus Christus, weil wir neue Wesen sind in ihm. Der Gläubige weiters, er antwortet auf die Kostbarkeit Jesu Christi. Womit antwortet er? Er antwortet mit Gehorsam. Seine Kostbarkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Treue motivieren den Gläubigen, jeden Aspekt seines Lebens dem Willen und dem Wort, und dem Wort Gottes zu unterwerfen. Wer von uns würde kein besserer Mensch werden, oder Mann, oder Frau, oder Bruder, oder Sohn, oder Tochter, Tag für Tag, wenn er die Kostbarkeit seiner Lieben erkennt und sie genießt? Weiters wollen wir antworten auf die Frage, warum ist Jesus Christus kostbar? Vielleicht fragt sich jemand, warum ist Jesus Christus kostbar? Nun, der erste Grund, warum Jesus Christus kostbar ist, den ich nennen möchte, und es sind viele, aber wir werden nicht über alle sprechen, ist, weil er für unsere Schuld bezahlt hat. Ich weiß nicht, welche Meinung du heute von dir hast, ob du dich als guten Menschen siehst, als schlechten Menschen, aber die Bibel sagt dies: Siehe, da ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht einer, der Gutes tut. Es ist nicht einer, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen. Es ist kein einziger, nein, auch nicht einer, der Gutes tut. Wir wurden geboren und als Babys haben wir bereits begonnen zu lügen, zu begehren, zu stehlen, ungehorsam zu sein unseren Eltern gegenüber. Wir wurden älter und wir haben begonnen, mehr zu lügen, mehr zu begehren. Wir haben begonnen, Götzendienst zu tun, dadurch, dass wir unser Leben gänzlich hingegeben haben für Dinge, die nicht entsprechend dem Willen Gottes sind. Und wir alle sind Sünder und wir alle haben eine riesengroße Schuld vor Gott. Und diese Schuld ist nicht klein. Ezra Kapitel 9 mit 6 sagt uns, dass diese Schuld groß ist bis zum Himmel. Matthäus 18 sagt uns, dass diese Schuld nicht abzubezahlen ist. Und diese Schuld macht uns haftbar vor Gott. Vielleicht sagst du aber, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich habe keine schlimmen Ausreißer gehabt in meinem Leben. Ich war immer moralisch und anständig. Ich kann mich doch nicht vergleichen mit all den Sündern der Welt. Nun, die Bibel sagt uns in Jakobus 2, dass wenn jemand das gesamte Gesetz hält, aber in einem strauchelt, so ist er, als hätte er das gesamte Gesetz gebrochen. Wir haben das gesamte Gesetz Gottes gebrochen. Hebräer 9 sagt uns, dass es dem Menschen gegeben ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. In diesem Gericht wird Gott uns richten und er wird uns nicht nach dem weltlichen Maßstab richten, sondern nach seinem ewigen Maßstab, nach seiner Gerechtigkeit. Und in diesem Gericht muss er uns verurteilen. Aber weil Gott kein Wohlgefallen hat am Tod des Gottlosen, hat er sich entschlossen, durch Jesus Christus dieses Problem zu lösen. Und er sandte seinen Sohn, er lebte ein heiliges und gerechtes Leben 33 Jahre lang. Und nachdem er ein heiliges Leben gelebt hat, ging er, der Gerechte, an unserer Stelle vor Gott, dem Vater, vor Gericht. Und er bezahlte an unserer Stelle für all unsere Sünden aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Im Exodus Kapitel 12 finden wir ein wunderbares Bild dessen. Nach der 9. Plage, nachdem der Pharao das Volk Ägypten immer noch nicht ausziehen lassen wollte, entschloss sich Gott, eine effektivere Methode anzuwenden. Die 10. Plage, der Tod aller Erstgeburt im Land. Damit aber das Volk Israel nicht davon betroffen ist, hat er dem Volk geboten, ein Lamm zu nehmen, für jedes Haus, dieses Lamm zu schlachten und mit einem Büschel Isop, das sie in das Blut des Lammes tauchen sollten, den Türstock ihres Hauses zu bestreichen, damit wenn der Herr durchgeht in dieser Nacht, um alle Erstgeburt im Land zu töten, damit er am Türstock dessen, auf dem das Blut ist, verschonend vorbeigeht. Das bedeutet das Wort Passa, verschonend vorbeigehen. Nun, dieses Blut, das damals auf die Türstöcke der Israeliten aufgetragen wurde, symbolisiert das Blut Jesu Christi, das auf unserem geistlichen Türstock unseres Lebens aufgetragen ist. Und am großen Tag des Gerichts, wenn der Herr durchgehen wird, um jeden zu richten nach seinen Werken, wird er an uns verschonend vorbeigehen. Warum? Wegen dem kostbaren Blut des Lammes. Wegen dem kostbaren Blut des Lammes. Er ist kostbar, weil er für unsere Schuld bezahlt hat. Er ist aber auch kostbar, weil er uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Als Christus am Kreuz war und starb, geschah etwas im Tempel. Der Vorhang, der das Heiligste vom Allerheiligsten trennte, zerriss in der Mitte. Dies symbolisierte, dass die Scheidewand, die Scheidemauer, welches die Sünde ist und die zwischen uns und zwischen Gott steht, beseitigt wurde. Dies bedeutet, dass der Mensch nun Zugang hat in die Gegenwart Gottes. Das Allerheiligste symbolisierte die Gegenwart Gottes und all diejenigen, die Jesus Christus annehmen im Glauben, haben Zugang in die Gegenwart Gottes. Vermutlich würden es die meisten von uns als eine große Ehre betrachten, eine Audienz zu haben bei Präsident Fischer oder bei Präsident Obama. Aber wir haben Audienz, wenn wir Christen sind, bei dem Herrn der Herren, bei dem König der Könige. Wir haben Zugang in seinen Thronraum und er neigt sein Ohr zu den Gebeten seiner Kinder. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus Christus, deswegen wird er für uns kostbar. Und wir haben Zugang zu ihm nicht als Fremde, sondern als Kinder Gottes. Denn all denjenigen, die ihn aufnahmen, gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Jesus Christus ist weiterhin kostbar für uns, weil er der Eckstein ist. In diesem Text wird er beschrieben als Eckstein. Was ist der Eckstein? Nun, dieser Begriff wird für verschiedene Steine verwendet, aber ich möchte ihn folgendermaßen auslegen. Wenn man damals ein Haus bauen wollte, so legte man das Fundament. Und nachdem man das Fundament legte, brauchte man einen Referenzpunkt, einen Bezugspunkt. Und dieser war der Eckstein. Ein großer Stein, der ganz genau bestimmten Vorgaben entsprechen musste. Er musste ganz genau 90 Grad haben oder einen anderen Winkel, aber meistens 90 Grad, ganz genau 90 Grad haben. Er musste ganz gerade Flächen haben. Alle Flächen mussten ganz genau parallel sein, weil dieser Stein die Richtung des gesamten Gebäudes bestimmt. Dieser Stein ist der Referenzpunkt für das gesamte Gebäude. Und an diesem Stein misst man alle Maße des gesamten Gebäudes und alles richtet man nach diesem Eckstein aus. Nun, Jesus Christus ist der Eckstein in unserem geistlichen Leben. Wenn wir zu ihm kommen, dem lebendigen Stein, um ein geistliches Leben auf ihm zu bauen, um ein heiliges Leben auf ihm zu bauen, so ist er der Eckstein, der Referenzpunkt, der Richtungsgeber für unser geistliches Leben. Die Werte der Welt ändern sich beständig. Früher galt, was die Mode betraf, Sittsamkeit. Heute heißt es, weniger ist mehr. Fleiß war früher eine Tugend. Heute schätzt man vielmehr das Wirtschaftlichkeitsprinzip, mit möglichst wenig Aufwand so viel wie möglich erreichen. Ehrlichkeit war früher eine Tugend, heute ist der Ehrliche der Dumme. Es gab Zeiten, in denen Homosexualität strafbar war. Heute ist es fast schon strafbar, wenn man etwas dagegen sagt. Heute dürfen Gleichgeschlechtliche sogar heiraten und sie dürfen sogar Kinder adoptieren. Früher gab es ein richtig und ein falsch. Heutzutage leben wir in einer postmodernen Gesellschaft, in der es keine absolute Wahrheit mehr gibt, sondern es gibt nur noch Wahrheit für dich. Aber in solch einer Welt, deren Werte konstant schwanken, ist Jesus Christus für uns der Eckstein, der Referenzpunkt, der Richtungsgeber, der uns zeigt, was gut ist und der uns zeigt, was schlecht ist, der uns ein lebendiges Vorbild gegeben hat durch sein Leben, das dokumentiert wird in den Evangelien und in der gesamten Schrift und mit dem wir uns vergleichen können, an dem wir uns prüfen können und an dem wir uns ausrichten können. Weiters ist Jesus Christus kostbar, weil er uns kostbare Verheißungen gegeben hat. Es sind viele kostbare Verheißungen in der Schrift. Ich möchte ein paar wenige nennen. Johannes 3:18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht zugrunde geht. Es ist eine Verheißung. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8:1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und er verheißt uns auch die Auferweckung aus den Toten, so wie Theo vorhin sehr schön angemerkt hat. 1. Korinther 6:14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Dies sind nur einige der wenigen und teuren und kostbaren Verheißungen, die Jesus Christus uns gemacht hat, was ihn sehr kostbar macht für uns. Und die dritte Frage, auf die wir eine Antwort geben möchten oder eine Antwort finden möchten heute Abend über die Kostbarkeit Jesu Christi ist, wann ist Jesus Christus kostbar? Wann ist Jesus Christus kostbar? Nun, in sehr vielen Momenten, aber ich möchte nur zwei besonders wichtige nennen. Jesus Christus wird besonders kostbar dann, wenn wir von Sünde überführt werden. Leider passiert das traurigerweise in unserem Wandel hier auf Erden, weil wir immer noch im Fleisch sind, dass wir sündigen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, so haben wir den Heiligen Geist in uns und dieser überführt uns, nachdem wir gesündigt haben. Und unser Gewissen beginnt uns zu plagen. Und wie oft passiert das nicht in unserem geistlichen Leben, dass wir uns identifizieren mit den Worten des Apostel Paulus in Römer 7, wo er sagt, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Denn ich weiß, dass in mir, dass das in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, das Gute zu tun, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. O, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Todesleib befreien? In Zacharia 3 finden wir eine sehr wunderbare Vision. Zacharia hatte eine Vision und er sah den damaligen Hohepriester Jeschua. Und der damalige Hohepriester stand vor dem Engel des Herrn in dieser Vision. Der Engel des Herrn im Alten Testament wird meistens interpretiert als Jesus Christus vor seiner Fleischwerdung. Jeschua in dieser Vision repräsentierte das Volk Israel und im weiteren Sinne repräsentierte auch uns, die Gemeinde, das geistliche Israel. Nun stand Jeschua vor dem Engel des Herrn und er hatte ein schmutziges Gewand an, sagt uns diese Vision in Zacharia 3. Und der Satan stand zu seiner Rechten und er klagte ihn an. Aber Jesus Christus, der Engel des Herrn, schimpfte den Satan. Und er tat noch etwas. Er befahl denen, die vor ihm standen, vermutlich den Engeln, dass sie zu Jeschua, dem Hohepriester, gehen, ihm die schmutzigen Kleider abnehmen und ihm neue Kleider bringen, saubere Kleider, ein Festgewand. Und dies ist es, was Jesus Christus tut in unserem Leben. Wenn wir gesündigt haben, so haben wir beim Vater einen Fürsprecher. Und wenn wir treu sind, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und vergibt uns unsere Sünden und vergibt uns unsere Verfehlungen. Jesus Christus wird besonders kostbar dann, wenn wir erkennen, dass wir schwach sind, dass wir keine Kraft haben in uns, dass wir versucht haben, immer und immer wieder das heilige Leben zu leben, aber wir schaffen es einfach nicht aus eigener Kraft. Und wir sehen unsere oft Dunkelheit in unserem Leben. Und in dieser Dunkelheit ist Jesus Christus das Licht, das leuchtet wie an einem dunklen Ort. Er ist derjenige, auf den wir blicken und der uns Freude schenkt, der uns Freude schenkt, der uns Vergebung der Sünden schenkt, der uns restauriert, nachdem wir gesündigt haben. Er ist kostbar, wenn wir von Sünde überführt werden. Und er ist auch dann besonders kostbar oder wird als solches erkannt in Zeiten der Versuchung, der Prüfung und in Zeiten des großen Kummers. In Markus 4 lesen wir, dass die Jünger über das Galiläische Meer fuhren. Und plötzlich, es war sehr unerwartet für die Jünger, kam ein Sturm auf. Es war ein schlimmer Sturm und die Wellen schlugen in das Boot. Und wenn man sich in diese Jünger hineinversetzt, in diese Situation, so hatten sie wirklich Todesangst. Es war ein sehr schlimmer Moment für die Jünger. Und solche Momente kommen oft auch in unser Leben. Momente des Sturmes, der Versuchung, der Anfechtung, der Not, des Leides, des Kummers. Und die Wellen schlagen in unser geistliches Boot des Lebens und sie drohen uns zu versinken. Aber Jesus Christus hat auch die Macht und er tut es auch in unserem Leben, das Gleiche, was er im Leben der Jünger tat und in der Situation, in der sie sich gerade befanden. Er steht auf und er gebietet dem Sturm, schweig und werde still. Und das Gleiche tut er auch in unserem Leben, dann, wenn wir den Stürmen ausgesetzt sind und den Wellen und sie unser Boot zu versinken drohen. Aber nicht immer tut er dies. Nicht immer tut er dies, weil Gott souverän ist und weil es manchmal seinem Willen entspricht, dass wir manchmal leiden und durch schwierige Situationen gehen in unserem Leben. Aber selbst dann sendet er uns den Tröster, den Parakletos. Er stillt zwar nicht den Sturm, aber er sendet uns den Tröster. Und dieser Trost, den wir von ihm bekommen durch seinen Heiligen Geist, ist so kostbar und so süß und so wunderbar, dass wir mit niemandem anderem tauschen würden. Und gleich, ob wir Bedrängnis haben und Probleme und Schwierigkeiten, wir können uns freuen in dem Herrn. Wir können uns freuen in ihm und in seinem Heil. Wir können uns freuen in Jesus Christus und wir können mitten in der Not und in der Bedrängnis unaussprechliche Freude haben. David wusste dies und er erkannte dies und im Psalm 63 schreibt er darüber. Er war verfolgt. Er war in der Wüste. Es gab in der Wüste nichts zu essen. Es gab in der Wüste auch kein Wasser. So könnte man sich erwarten, dass David ein Gebet zu dem Herrn spricht, indem er sagt, Herr, befreie mich von meinen Widersachern, schicke mir Wasser und schenke mir Nahrung. Aber David sagt etwas anderes. Er sagt, Herr, nach dir dürste ich. Herr, mein Fleisch verschmachtet in dir, in mir nach dir. Nach dir sehne ich mich. Warum, David? Denn deine Gnade ist kostbarer als Leben. David wusste, dass wir einen großen Schatz und eine große Kostbarkeit haben in dem Herrn, in Jesus Christus. Und diese wird sichtbar, dann, wenn er uns tröstet in der Not und in den Problemen und in den Versuchungen. Ich möchte nun zum Ende kommen und einen Vers lesen aus Psalm 34 mit 9. Dort heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Dies war eine sehr arme Beschreibung der Kostbarkeit Jesu Christi. Es gibt Dinge, für die sind Worte unzulänglich. So verhält es sich zum Beispiel mit Sachen wie dem Essen. Hier heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wenn es darum geht, den Geschmack einer Sache zu beschreiben, so ist das meistens unzulänglich. Wenn ich dir über eine sehr gute Speise erzähle und ich dir sage, sie ist so und sie ist so und sie ist so, dann wird dir das vermutlich nicht viel sagen. Das Gleiche wusste auch der Psalmist und deswegen sagt er hier, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir können über die Kostbarkeit Jesu Christi sprechen. Wir können über ihn reden und sagen, was er für uns getan hat und wie großartig und wie kostbar das ist. Wenn wir es selbst nicht kosten, so wissen wir es nicht, so können wir es nicht schätzen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wenn du heute hier bist und wenn du während dieser Botschaft dich die ganze Zeit gefragt hast, worum geht es hier? Ich habe keine Ahnung, wovon die Rede ist. Ich habe keine Ahnung, warum Jesus Christus so kostbar sein soll. Dann ist es deswegen, weil du ihn nicht kennst. Aber es besteht die Möglichkeit heute für dich, Jesus Christus kennenzulernen. Jesus Christus kennenzulernen und zu sehen, dass er kostbar ist. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich das tun? Nun, durch zwei Dinge. Das erste ist Buße. Buße bedeutet Umkehr aus ganzem Herzen zu Gott. Es bedeutet, sich buchstäblich mit seinem Blick von dem Schlechten zum Guten, zu Jesus Christus hinzuwenden. Und dies schließt alle Aspekte, alle Taten des Lebens mit ein. Und zweitens, Glaube. Ein Glaube im Sinne von Vertrauen. Ein Vertrauen darauf, dass Jesus Christus für deine Schuld bezahlt hat vor 2000 Jahren am Kreuz. Und ein Vertrauen darauf, dass du dich nicht rechtfertigen kannst durch deine eigenen Werke, sondern dass du gerechtfertigt wirst durch Glauben an Jesus Christus. Und ein Glauben auch im Sinne von Vertrauen in Jesus Christus, was die Nachfolge betrifft. Ein Vertrauen in sein Wort. Ein Vertrauen darin, dass sich dadurch manifestiert, dass wir gehorsam sind seinem Wort gegenüber. Buße und Glaube. Und wenn wir dies tun, werden wir neue Wesen in Christus. Gott schenkt uns die Wiedergeburt durch seinen Heiligen Geist. Wir werden Kinder Gottes. Wir treten in eine reale, authentische, in eine echte Beziehung mit Gott. Und in dieser Beziehung erfahren wir, dass Jesus Christus kostbar ist. Kostbar über alle Dinge. Amen.